Live Fast, Speak Last Podcast.
Herzlich willkommen, Episode 17 von Lift Fast Speak Last. Schon die 17. Ausgabe. Wir haben irgendwie vor 3 Monaten angefangen. Krass. Wie grüßt dich, Patrick?
Super, ich habe gemeint, es sei die 16.
Ich war nicht fertig. Nein, schau, da steht, ich schaue es auf der anderen. Die letzte nicht so erfolgreiche Ausgabe war die Nummer 16.
Ja, gut. Aber jetzt streichen wir überall ein 16 raus.
Genau, das ist unser 13. Wie in den Flugzeugen, wo es 3 13 gibt. He?
Und das Zimmer 13 in dem Hotel.
Gibt es auch nicht. In China ist es das 4.
Dunkle Zahl. Einfach so.
Und
gut, ich weiß auch nicht, warum 13.
Das weiß ich finde 13 cool, das ist meine Lieblingszahl. Aber, ja. Und das 8 ist das Beste in China.
Okay, 8 ist meine Glückszahl.
Ah, 8, alles 8. 8 Schwein, also Sauen und Drachen und Gold und Rot. Das ist das in China, wo zählt. Und Essen natürlich grundsätzlich.
Essen, Beste.
Apropos China. Ich will gerade mit so etwas anfangen. Jetzt muss ich schauen, wie man es sieht. Ich habe ein Lü Shao Lün T-Shirt an.
Ich habe nie gewusst, wie man den ausspricht. Jetzt weiss ich es.
Ja, ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Die Leute, die Chinesisch reden können, mich sonst korrigieren. Ich habe gemeint, es sei Lü Shao Lün. Meine Frau korrigiert mich einmal auch noch. Und sein Kollege, dort fällt es mir schon schwerer, der Tian Tiao, glaube ich, spricht man den aus. Der 6 oder 97 Kilo Athlet. Nein, wir sind natürlich nach wie vor Powerlifting oder schwer Athletik-Sport grundsätzlich. Aber ich würde auf etwas eingehen, das ich über den Weightlifting House, so einen YouTube-Channel, der über Weightlifting berichtet, oder so wie wir, der Einzige sind in der Schweiz, ist er der Einzige auf der Welt, der über Weightlifting berichtet. Und zwar bin ich da aufmerksam geworden auf eine Lifterin, auf jetzt muss ich schauen, dass ich sie richtig ausspricht, Bojanka Kostova, 58 Kilo Weightlifterin, wo also eine Bulgarin ist dann mal verwünscht worden mit irgendetwas, was ich nicht erzählen im Blut oder im Urin habe. Ist mittlerweile gerade für viel Geld nach Aserbaidschan transferiert worden und ist jetzt für Aserbaidschan an Start und ist wieder mit Stano Zolol verwünscht worden. Was grundsätzlich komisch sei, haben die Experten gemeint, weil das eine sehr lange Detektionszeit hat.
Aber früher sind viele auf das positiv getestet worden.
Ja, der aktuell Stärkste, auch schon in seiner Jugend. Aber er beweist ja, ich habe es gerade schon mal gesagt, er beweist ja, weil jetzt ist er ja nur negativ getestet worden und jetzt ist er stärker. Also, wie kann man stärker sein? Nein, ich würde eigentlich gar nicht auf das, es geht mir nicht um, also indirekt, es geht mir nicht darum, dass die jetzt wieder erwischt worden sind. Kannst du mir den Bildschirm freigeben oder ist das schon?
Das ist schon. Du solltest eigentlich also können teilen.
Okay. Bildschirm freigeben, da tatsächlich. Ich wollte auf etwas anderes eingehen. So, sieht man jetzt, hä?
Ja.
Und da sieht man die junge Dame, ein Front Squat mit 200 Kilo.
Krass. Ja, definitiv ist nicht jetzt, am Limit.
Ist jetzt nicht ganz am Limit gewesen. Ich glaube, es gibt auch Backsquat-Videos, wo sie Doubles mit 200 macht und so weiter. Und wenn man jetzt da den IPF-Weltrekord anschaut von den Frauen, sieht man das? Mhm. Aber sie ist 58 Kilo. Der 58 oder bei 57 Kilo Frauen-Weltrekord aktuell ist bei 187,5 Backsquat, wohlverstanden, Knee-Sleeves und alles Wüste.
178,5,
ja. 178,5, ja, danke. Und sie ist ja irgendwo in diesem Bereich, bei 203 Kilo irgendwo, oder? Wo fast 20 Kilo schwerer sind als sie. Ja, mir geht es jetzt nicht unbedingt um die Leistung, da irgendwie besonders hervorzuheben und so, aber mir geht es etwas anderes. IPF ist ja so sehr bemüht, ein olympischer Sport zu werden, wie zum Beispiel Weightlifting. Und ich behaupte einfach, wenn es beim IPF jetzt so ist, dass es wahrscheinlich schwarze Schafe gibt, werden nicht alle sauber sein, aber vielleicht bei den Frauen ist die Tendenz eher noch kleiner, dass da ein Haufen schwarze Schafe drunter hat. Wenn es olympisch wird, dann sind es nur noch schwarze Schafe, sage ich. Und dann ist das ein Sport, der A, so korrupt wird, wie Gewicht haben, und B, dass auch Länder, Athleten aus Ländern wie aus der Schweiz nicht mehr mitmachen können und dann vielleicht halt, wie jetzt so aktuell, die mal von der Schweiz gehen, 15. werden, sondern dann schafft man einfach Qualifikation nicht mehr. Weil wenn dann der Ostblock und die Chinesen und so mit ihren staatlich unterstützten Dopingprogrammen kommen, und man da kann Geld verdienen und Prestige erlangen durch Powerlifting, was dann grundsätzlich einfacher ist als Weightlifting wahrscheinlich, weil es dann nur um Kraft geht und viel weniger um Technik. Ja, dann ist es sicher vorbei mit dem ganz sauberen Sport. Ich sage jetzt, IPF ist pseudo, sauber jetzt noch, aber sicher nicht so wie olympisches Gewicht zu haben. Aber wenn es dann olympisch ist, dann ist es vorbei.
Ja, das denke ich auch. Also weißt, dann kommen die Sportler rein, die sonst nicht mal gewusst haben, dass es Powerlifting gibt, gell? Sobald es olympisch ist. Dann kommen die wahren genetischen Freaks rein und die machen dann alles dafür, um eine olympische Medaille zu gewinnen.
Ja, aber ich meine, stell dir vor, die würden jetzt ein bisschen auf Backsquat und ein bisschen auf Squat-Performance und auf Deadlift. Dann macht die nochmal 20 Kilo mehr. Und dann ist sie dann bald einmal so im Bereich von einer Amanda Lawrence, oder? Also mit 58 Kilo, oder? Das zeigt aber uns auch auf der positiven Seite. Du hast vorher im Vorgespräch hast du das schon gesagt. Das zeigt uns aber auch, dass jetzt die Frauen gehören, die wir jetzt hier gesehen haben, wahrscheinlich nicht so sehr, wenn überhaupt, unter Zunahme von Dopingmitteln stattgefunden haben.
Genau.
Es zeigt ein bisschen so ein bisschen.
Ich gehe stark davon aus, dass das sauber ist.
Da ist sicher ein Grossteil. Also bei den Männern bin ich immer so ein bisschen unschlüssig bei gewissen Kategorien, aber das sieht für mich schon, wenn die da kurz mal 20 Kilo mehr from Squat macht, dass der Weltrekord Backsquat mit Sleeves und so weiter, dann aus dem Training raus. Ohne Peaking.
Ja, das ist so. Ja, du hast mir diese Woche apropos IPFV recht verschrocken, wo du mir geschrieben hast, der Ray ist positiv getestet worden. Ich glaube, was? Aber ja, auf Covid. Haha. Hättest du ja gerade im gleichen Satz können schreiben.
Natürlich nicht. Ja, schade für ihn, gell? Das heisst, er kann an den Nationals nicht mitmachen. Das heisst, er ist an der nächsten WM nicht dabei. Habe ich das richtig?
Das ist verstanden? Richtig interpretiert, ja.
Schade, ja. Ist er wieder auf dem Weg von der Besserung gewesen, nach seinem Debakel von der letzten WM?
Ich glaube schon, also Trainingsvideos haben schon so ausgesehen, dass er wieder voll auf die 500 angreift.
Okay, das ist sein grosses Ziel, 500 auf
die Plattform. Ja, definitiv. Ja. 94 hat er ja. Und 500 wäre das Ziel. Das ist das, was jeder von ihm erwartet. Gell?
Ich habe, was hat er mal? 94, 495 für Double, ja. Nicht ganz tief.
Ja.
Nicht ganz auf Tiefe, aber da relativ locker gefunden, oder?
Ja, das ist so.
Weißt du ein bisschen, wie er trainiert? Ich gehe davon aus, dass er im Training normalerweise weiter weg von so Lasten ist wie 94.
Ja, wie schwer er wirklich geht, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass er nur also zum Beispiel einen schweren Fünfer macht. In einer Woche, in einer anderen Woche einen schweren Dreier und dann mal einen schweren Single. Und dann eigentlich alles mit Assistenzübungen auffüllt.
Ah, okay. Und das sowohl fürs Squat als auch für die anderen beiden Lifts?
Genau, ja.
Das ist auch das, wo wir jetzt wieder so ein bisschen Fans sind davon. He?
Mhm. Ein schwerer Topsatz und danach das Volumen holen durch Assistenzübungen. Er ist auch einer, der viel lieber pumpt, als dass er die schweren Sachen macht, weil er sich nicht davon erholen kann. Aber bei ihm macht es ja auch Sinn, gell? Das ist so viel Gewicht, wie er bewegt.
Ich glaube, er isst noch viel lieber als ein Pump.
Ja, das ist so.
Wie schwer ist er? 180, 190?
Also bis im Peak ist glaube ich 192 gewesen.
Und genau der letzte WM war er 20 Kilo leichter gewesen.
Ja, 174 oder so etwas.
Ich habe letztens die Lifts nochmal angeschaut, dort, wo er dreimal gefehlt hat beim Squat. Und der zweite hat er ja fast gehabt, oder? Hat nicht viel gefehlt. Ja, das war schon tragisch gewesen, wenn man das so sieht, nochmal. Also ich habe ja keine Beziehung zu ihm, oder du bist da ein bisschen näher, oder du hast ja mit ihm zusammen trainiert und alles. Aber es tut einem schon irgendwie leid, so, wenn man da sieht, dass er dann da...
Ja, das ist so. Ich bin dort live vor Ort gewesen, sind wir am Schauen gewesen, und es waren fast Tränen in den Augen gewesen. Das ist unglaublich. So ein Publikumsliebling, gell?
Dann ist er gleich noch auf die Plattform gekommen, hat sich 120 bei der Bench auflegen lassen. Und dann beim Deadlift ist er aber nicht mehr auftaucht. Was
Nein,
ist...
den Deadlift hat er müssen, glaube ich, Spital untersuchen schnell. Aber bei der Bench hat er gemacht, um den anderen Lifter mehr Zeit zu geben, oder?
Cool.
Ehrenmann.
Ja, das habe ich auch gehört. International macht man das so, wenn man den Lift nicht mehr macht, man sagt dann nein, geht einfach nicht auf die Plattform, oder?
Oder genau, also ich finde, das solltest du auch national machen, überall. Vor allem, wenn du ein kleiner Flight bist, um den anderen mehr Zeit zu geben.
Ich habe gar nicht so weit gedacht bis jetzt. Weißt du, mir ist das macht voll Sinn, natürlich, oder? Ich würde es jetzt auch nur noch so machen, aber ich habe gar nicht so weit gedacht bis jetzt. Ja, ich bin einmal so in meinem Film rein, gell, da nicht so wahnsinnig viel rundherum war. Aber das macht wirklich Sinn, wenn man da rausgebombt ist, dass man da gleich noch seine Lifts zumindest anzeigt oder dann eben noch alibimässig auf die Plattform geht. Ja.
Vor allem, wenn du denkst, wie schwer er mal war, als er das erste Mal so in die Szene kam, sein erster Wettkampf, als er aufgefallen ist, das war, glaube ich, irgendwie 128 Kilo gewesen, gell?
Das war so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg.
Nein, das war vor ein paar Jahren.
So 2012, oder?
Ist ja, um so. Das herum, ja.
Seit wann gibt es Classic IPF überhaupt?
2012.
Okay, dann ist er kurz. Er hat wahrscheinlich nie, wie sagt man dem, Equip mitgemacht. He?
Nein.
Er ist
hat nicht einmal gewusst, dass es Powerlifting gibt.
Er war ein Footballspieler gewesen, he?
Mhm. Genau, und hat auch im Gym schwer trainiert.
Und dann hat er mir irgendwann mal gesagt, hey Dude, kannst du mal bei der USPL, USAPL heisst es, mitmachen?
USAPL, genau. Ah. Genau, okay. So ist es abgelaufen.
Okay.
Und dann hat ist er gegangen und bis im ersten Wettkampf hat er, glaube ich, schon 450 Kilo mal mit dem Squat aufladen, irgend so etwas zwischen 430 und 450 Kilo und sie hat zu wenig Gewicht gehabt.
Ja, das, wer kennt es nicht, dass das passiert. er ist auch schon mit 130 Kilo Körpergewicht. Er hat schon jenseits 400 gequattet.
Ja.
Und er ist ein Footballspieler gewesen, hä?
Ja.
Irgend so ein Defense-Typ wahrscheinlich, ja?
Ich weiß nicht, welche Position, aber ich glaube, ja.
Wie heissen die auf der Seite, wo da rennen?
Du meinst Cornerbacks?
Oder
Wide Receiver.
Sind das die, die so Pass entgegennehmen?
Die Pass entgegennehmen, sind die Wide Receiver, ja.
Aber so etwas war er wahrscheinlich nicht, oder?
Nein. Nein, er war schon irgendetwas ein Lineman, glaube
ich. Ja. Bei welcher Mannschaft hat er gespielt?
Irgendeine College-Mannschaft, weiß es
nicht. Hat er nicht? Ist er bis College?
Ja.
Wobei, gell, College-Football, Notre Dame und so, ist gross, gell?
Ja.
Und das ist bis 20 oder bis wann ist das?
Oh, das weiß ich nicht. Ich weiß
oder
nicht,
so lange, wie du im College bist.
Ja, genau, ja.
Okay. Ja, so ein Ligasystem, wie es wir haben, kennen sie ja nicht, gell? Also, in der Junior und so, dann gibt es einfach Profiligen.
Ja, genau.
Das ist für mich am Anfang unverständlich gewesen, aber
ja, da geht es halt nur um Business. Das ist der Amerikaner, der schert sich um Unterhaltung und um Geld. Und für das finde ich es nicht schlecht, gell? Darum ist auch jedes Team dort privatisiert, oder? Das ist, jedes Team ist eine Firma. Und wenn das in dem Ort nicht mehr läuft, das siehst du öfters, dann wird einfach umgezogen. Dann gehen die einfach an einen komplett anderen Ort. Tschüss, Fans. Wir benennen uns um und gehen an die andere Küste über.
Ja, ich habe einen Amerikaner in der Nachbarschaft, also er ist ein Schweizer, aber ist in Amerika aufgewachsen. Und er hat mir so erzählt, wie das abläuft, dass man dann auf dem Parkplatz irgendwie den Grill auspackt.
Ja, genau, ja.
Grilliert. Ich weiss, der Name hat mir den Ausdruck gesagt, aber ich habe ihn jetzt vergessen.
Tailgate Partys.
Heißt das? Ja. Und da geht es eigentlich, er hat mir gesagt, eigentlich ein Footballspiel oder Baseball oder so, das ist irgendwie dann der Auslöser für das Ganze. Aber das drumherum ist viel grösser als eigentlich ein Spiel. Aber das man vorher und nachher am Parkplatz und während des Spiels und Hotdogs und weiß ich was, das wird richtig zelebriert.
Ja, das ist so.
Und das, was Sie offenbar auch nicht kennen, ist so, die Hooligan-Szene haben Sie überhaupt nicht, gell?
Nein, die nie. Fans sind so friedlich.
Das und ist unglaublich. Verschiedene Sektoren, gell? Das ist ein Stadion und fertig, oder?
Ja, ja. Also krass. Wir sind dort auch, wo wir das Spiel von den Nashville Predators geschaut sind, in der NHL. Sind auch gegnerische Fans unter uns gewesen. Und die haben doch voll im Jubel, wo der Gegner das Goal geschossen hat. Und ich habe gedacht, hey, sitzen ab, hey. Ja, bei uns in der Schweiz wirst du verprügelt werden für so eine Aktion, gell? Ja. Dort hat kein Mensch interessiert. Wird dann noch gratuliert.
Ja, ja, also ich meine, Fans in der Schweiz, die sind irgendwie speziell blöd, habe ich das Gefühl. Es ist egal, welche Sportart, so die Hardcore-Fans.
Ja, aber ich finde schon, also weißt du, ich meine, wenn ich für eine Mannschaft bin, dann muss mir doch nicht der Gegner ist Fan von der Nase sitzen.
Nein, natürlich nicht. Aber ich kann mich nur an ein Hockeyspiel erinnern, wenn ich mal schauen bin mal mit. Und das war irgendwie ZSC gegen Kloten gewesen, und das ist irgendwie so eine besondere Rivalität. Ja,
ja, logisch, ja. Zürcher Derby.
Und dann hat irgendwie der unter mir, für mich, ich bin mal als ganz Kleiner, mit meinem Vater ist so ein eingefleischter Hockey-Fan gewesen, bin ich einmal mitgegangen, aber ich kann mich natürlich nicht mehr erinnern. Wieder mit dem und dann ruft er so am Schiri Zeug zu. Ich habe so das Gefühl gehabt, weißt du, er kennt den. Also ich habe das wirklich gedacht, oder? Und dann trülle ich mich zu ihm irgendwie, so völlig naiv und sage, ja, wie heisst denn der Schiri? Irgend so etwas. Oder wie heisst der Schiri? So, weil ich denke, er kennt ihn. Dann schaut er mich so ganz verdutzt an und sagt, ja, Arschloch, denke. Da habe ich gewusst, auch eine blöde Frage. Ja, zurück zum Powerlifting. Diese Woche ist noch, also wenn man so ein bisschen Powerlifting-News und anschaut, die Woche oder letzte Woche war, hat noch ein Video von Max Kleinwächter ein bisschen für Furore gesorgt, da wo er gesagt hat, Rierscheiß und RP-Shit und so weiter.
Ja,
es gibt
Spaß.
Es gibt noch so ein paar interessante Informationen. Ich kann da jetzt nicht ganz alles erzählen, aber ich kann nur so viel sagen. Er ist, wenn die Kamera läuft, hat er viel grösseres Maul, als wenn sie dann nicht läuft und wenn man dann ihn mit gewissen Sachen dann konfrontiert, respektive er ist darum bemüht, da irgendwie nicht, dass da der falsche Eindruck entsteht, hat er das Gefühl, oder? Also er, wenn man dann ihn auf das behaftet, was er gesagt hat und ihn dann anfragt, dann wird er dann ein bisschen lauter.
Ach so.
Ich erzähle es dir nachher.
Oh Mann, der Typ ist so, so durch.
Ja, auf der einen Seite, weißt du, ich verstehe ihn schon. So Trainingsmoral quasi und so die All-Out-Mentalität. Aber irgendwie, man muss auch das Hirn dazu einschalten. Man kann sich nicht einfach an die Wand fahren, speziell nicht, wenn man da die Heilkräutli nicht ständig im Körper hat.
Ja, und vor allem, also weißt du, er tut halt so, wie wenn er der Ultimative wäre, aber für so viel Stoff, wenn er sich reinballert, ja, ist er eben niemand. Auch nicht mehr so stark. Und nein, wenn du ist seine Videos anschaust, wo er den Arsch 5 Meter in der Luft hat bei der Bench, gell, das ist ja schlimm.
Hast du das gesehen, wo ihm der Kollege anschreit, come on, und Optimus Prime, Transformer und so, hast du das gesehen?
Ja, ja.
Ich glaube, das wird zum Running Gag jetzt. Optimus Prime.
Das ist der Instagram-Name vom Ray.
Optimus Prime?
Ja.
Gut, bei ihm ist es ein bisschen angebrachter als beim Max Kleinwächter. Oh, noch etwas. Der Leonidas Arcona hat 270 Kilo benched.
Oh, ja,
ich habe da ganz etwas Lustiges nachher dazu sagen. Sag mal du schnell, was du gedacht hast.
Ja, auch schlimme Technik, oder? Arsch in der Luft. Bounce des Todes. Aber du, stark ist es gleich, gell? Wenn ich das könnte mit Arsch in der Luft, stell dir vor.
Es ist so lustig. Ich habe das drei Leuten geschickt. Dir, irgendeinem Typ aus Margau und am Danny von Garnicus. Weil die potenziell einen Bericht darüber machen, was sie jetzt ja gemacht haben. Die Reaktion von dir war, warum? Die Reaktion vom Aargauer war, von Pascal, so etwas Blödes kommentiere ich gar nicht. Und der Danny sagt, wow, ist der stark. Da sieht man, für mich ist das so, es ist so spannend, so lustig zu sehen, wer etwas davon versteht und wer das vermeintlich nur konsumiert. Und jetzt, das finde ich besonders spannend, der Danny ist ja nicht einer, der hat selber gewisse Erfahrung mit Stoff. Er nennt sich Bodybuilder, er kennt sich in dieser Szene aus. Die Szene ist seit 5 Jahren sein Job, oder, über die zu berichten. Und er sagt, wow, stark. Und wir, die da tiefer drin sind, sagen, ja, das ist ein Witz, der Arsch in der Höhe. Und du hast gesagt, Kniebandagen und die Ellbogen an und so weiter. Und relativieren das zu Recht, finde ich. Aber all die Millionen Leute da draußen, auch von unseren Zuschauern, die Millionen, die sehen einfach nur 270 Kilo Bankdruck fertig.
Ja, ja.
Traurig. Ja, wenn du dann kommst und sagst, ja, wir haben 170 Kilo am Wettkampf, dann sagt einer, ja, das ist ja 100 Kilo weniger. Dann sagst du, ja, eigentlich schon, so auf dem Papier, aber... Ja, ich weiss, das ist genau das, was du gesagt hast, immer das Erklären, das nervt. Aber das ist das Problem, ja.
Das ist ein grosses Problem, das der Sport hat, ja. Ich meine, keine Ahnung, gibt es wie schaffst du zum Beispiel einen 100-Meter-Lauf schneller als der Usain Bolt? Gibt es da irgendwas, wo du kannst preissen oder irgendetwas? Keine Ahnung. Frohlschuhe.
Ja, müsstest du da die Gehhilfe da, die so federt, ich weiß nicht, wie die heissen. Die Sprungfeder unter den Füßen.
Ja, aber dort würden doch die Leute checken, dass das nicht schneller ist als der Bolt.
Genau. Ja, ja. Ja, voll. Ja, ich glaube, mit dem werden wir immer zu kämpfen haben. Mhm. Aber wir machen es ja noch wegen uns und nicht wegen den anderen.
Ist so.
Ja, bevor wir zu unserem Gast noch kommen, erzähl von deinem Training. Wie sieht das im Moment aus?
Viel Omega-Pumpe. Immer noch Off-Season durchziehen, bis man schlecht wird. Nichts Spezielles. Bei dir ja genau gleich. Ja, wenn man da deine Raps sieht.
Ich habe heute meinen quasi Speed da gehabt. Und ich benutze noch absolut kein Gear im Moment. Ich sehe im Moment nicht ein, wieso dass ich einen Gurt
also du redest von Stoff, oder?
Ein
das ist jetzt noch weg, oder?
Ein Gurt anlegen soll. Genau. Ja, aber Poststoff, ich nehme nicht einmal Supplements im Moment. Weder Kreatin noch sonst. Einfach gar nicht. Nicht einmal Whey. Ich habe wahrscheinlich einen Protein-Intake von 120 Gramm am Tag oder irgend so etwas.
Ja, jetzt in der Off-Season könntest du voll davon profitieren.
Ja, ich muss jetzt erstmal das Gewicht ein bisschen reduzieren. Da bin ich auf gutem Weg übrigens.
Ja, haben Sie gesehen, stimmt. Hast du gepostet.
Genau, eben heute so Speed gemacht und dann habe ich die letzten zwei Speed-Training habe ich mit dem Squat 120 Kilo genommen und das ist vom Speed her nicht so gewesen, dass ich eigentlich die könnte erhöhen. Heute habe ich das erste Mal wieder den Speedmeter angetan, um überhaupt zu tracken, wie schnell das ist. Dann habe ich gesagt, ah, ich kann ja auf 140 Kilo, da habe ich so 140 Kilo so mit Speed so irgendwo 0,7 rum gemacht. Da habe ich gefunden, hey, ich bin gar nicht so schlecht. Deadlift habe ich so, Bench habe ich mit 110 und Deadlift habe ich mit 170 gegen selbst. Eigentlich ganz gut gefühlt, mein Sonderzeug erledigt. Nachher postet der Pascal auf Instagram postet, das sind 220er Squat. Der war gleich schnell gewesen, 940er.
Ja, der war sehr schnell gewesen, ja. Den habe ich auch gesehen.
Ja, der ist A, sehr schnell gewesen und B, eben mein ist, ich bin einfach total aus der Form im Moment. Oder?
Ja, eben, wenn du ja sagst, du schaust nicht mehr auf deinen Protein-Intake, Kreatin ist weg. Erklärbar.
Ja. Und auch, ich glaube, viel auch Mindset. Weißt du, also ich bin ja. Das hätte ich jetzt nie gedacht, aber es ist effektiv so gewesen, dass mich das Peking mental nicht belastet. Aber es hat mich so irgendwie. Ich weiß nicht, Mühe gemacht ist das falsche Wort, aber ich habe vor dem Peking mehr Lust auf Powerlifting als nach dem Peking. So. Ich habe jetzt nicht so, ich brenne jetzt im Moment nicht für Powerlifting.
Ich kann es dir nachempfinden.
Das ist lustig, ich habe das nie gehabt. Ich habe aber auch nie so ein erfolgreiches Peaking gehabt und ich habe auch nie so einen Effort angelegt, muss ich sagen. Und ich habe auch noch nie alles so darauf abgerichtet gehabt, weißt du, dass mit der Ernährung mal, dass die mal am Point ist. Oder ein bisschen Food Prep, also nicht zu viel. Ich finde aufgewärmtes Essen nicht so fein wie frisches. Und so weiter. Und ich habe auch alles ein bisschen darauf abgerichtet. Ich habe auch im Geschäft, bin ich wahrscheinlich ein bisschen kürzer getreten, automatisch, um da zu performen. Und ja, jetzt offenbar ist das ein bisschen ein Ausgleich im Moment.
Ja, das ist das, wenn du alles für etwas gibst, dass du irgendwann ein bisschen ausbrennst. Völlig normal.
Ja. Aber ich bin guter Dinge, dass das alles wieder zurückkommt und ich mich total weiter wird verbessern.
Gut.
Einfach nicht gerade nächste Woche.
Wer weiß? Sleeves anlegen und dann. Ah nein, du willst ja kein Sleeves anlegen.
Wenn ich nicht muss.
Nie mehr, also, hast du gesagt, oder?
Ja, nein, vielleicht nicht ganz. Es ist. Also, während dem Squatten ist es angenehm. So, das Gefühl aus dem Loch rauskommen ist einfach ein anderes. Einfach der unterste Punkt ist einfach angenehm.
Ja.
Aber das ganze Anlegen, das stört mich noch schon. Und, ja.
Es geht so schnell mit den Socken an. Tipptopp.
Ja, ich bin da noch ein bisschen ungeschickt und wahrscheinlich auch noch nicht jeder Trick und so weiter. Aber ja. Nein, jetzt der nächste Wettkampf, 25.09. Ich tue jetzt den Anmeldung schalten. SDFPF. Wir machen das als Powerlifting und als Single-Lift-Wettkampf. Es gibt zwar nur zum Beispiel von der gleichen Gewichtskategorie nur ein Durchgang Kniebeugen. Es gibt dann nicht für die Powerlifter und für die Singlelifter, aber es gibt zwei Wertungen. Oder? Und die dann nur wollen, gewisse Disziplinen machen, können nur gewisse Disziplinen machen. Die alle Disziplinen machen, können alle machen. Hintergrund von dem Ganzen ist, wir können keinen separaten Singlelift-Wettkampf das ja durchführen, weil halt einfach Corona-bedingt Zeit ein bisschen knapp wird. Und unsere Athleten müssen sich können an den Schweizer Meisterschaften müssen die Möglichkeit haben, qualifizieren wie die Internationalen. Und dass das gegeben ist, machen wir das in einem. Wird sicher eine coole Sache. Wird in Biel stattfinden. Ich denke, spätestens Mitte nächste Woche habe ich die Anmeldungen geschaltet, sodass die Interessenten sich anmelden können. Und wir hoffen natürlich, dass wir überschüttet, überfüllt, überrannt werden mit Anmeldungen.
Ich bin guter Dinge, dass es da genug Anmeldungen geben wird, glaube ich.
Ich hoffe es, ja. Ich hoffe es. 25.09. dick anschmieren im Kalender. So, dürfen wir unseren Gast von heute auch begrüßen, den Raphael Sauta, seines Zeichens Schweizer Meister in der bis 83 Kilo Gewichtskategorie von der letzten DSM. Mit einem Total, habe ich das richtig im Kopf, 690 Kilogramm.
690 Kilo DSM, korrekt. Ja.
Und mit einem äußerst beeindruckende 200. Wie viel Kilo Deadlift? 290 Kilo Deadlift. Patrick und ich haben früher immer, seit geraumer Zeit, sagen wir, früher bist du Chef gewesen mit 300 Kilo Deadlift und heute machen das bald 83.
Ja. Tatsache, ja.
Das ist ja, das ist schon krass. Oder, Patrick? Das ist frustrierend.
Ja, nein, es ist wirklich, also nur schon vor 3 Jahren, was hat es gegeben? Vielleicht 5 Leute, die über 300 gezogen haben?
Ja, wenn überhaupt.
Allgemein.
Ja.
Und jetzt fällt die 300er Marke eine nach dem anderen. Auch aus dem Training raus, gell, was die Leute damit posten. 300 da, 300 dort.
Hammer.
Raffine 92.
Ja. Und ich finde, du hast nicht einmal unbedingt so eine bevorteilte Deadlift-Hebel. Du hast jetzt nicht Gorilla-Arm, oder? Du hast jetzt nicht einen Gorilla-Index, weiss von ich was. Du musst deutlich über Knie ziehen. Du bist nicht gerade so nach der Kniescheibe fertig.
Ja.
Aber ja, du bist jetzt nicht so bevorteiligt. Also nicht übertrieben bevorteiligt für Deadlift. Ist das schon immer deine Lieblingsdisziplin gewesen, Deadlift?
Nein, also die Lieblingsdisziplin war immer Bench gewesen. Also ich bin auch schon, sagen wir mal, aus dem Bodybuilding mehr gekommen, mehr ein bisschen, oder Oberkörper immer. Von dieser Seite her gekommen, Bench war immer meine Lieblingsübung gewesen. Aber sonst, Squat, Deadlift habe ich noch nicht Präferenzen. Aber Bench ist immer das, was ich am liebsten gemacht habe, habe ich am meisten Arbeit reingesteckt. Hat sich dann auch ein bisschen ausgezahlt, aber genau.
Ja, erzähl mehr, was müssen wir über den Raphaels Auto wissen. Wir wissen, du fährst über 12 von 10 Pässe, wissen wir, seit letzter Woche. Wie das geht, frage ich mich auch noch. Wir wissen, dass du stark bist im Powerlifting, speziell im Deadlift. Was müssen wir noch von dir wissen?
Ja, kurz Steckbrief, 26, arbeite in der IT-Branche, Dienstleistung, als Teamleiter dort. Und Powerlifting mittlerweile seit 4 Jahren. Also im 17. Sommer hatte ich den ersten Wettkampf Swiss Powerlifting. Vorher, wie gesagt, einfach so ein bisschen Bodybuilding, ein bisschen Training und auch eine lange Vergangenheit Fußball. 17, 18 Jahre Fußball gespielt. Mit Finger crossed, keine einzige Verletzung. Also, das ist auch eine schöne Erfahrung, muss man sagen.
Jetzt haben wir zwei Fußballer. Im Podcast rein, oder? Patrick, du bist auch ein verkappter Fußballer, oder?
Also Fußball, wenn ich habe bei den Junioren. Bei den Junioren bin ich Goalie gewesen, das war alles. Gewesen. Der einzige Intelligente auf dem Platz bin ich gewesen.
Im Handball haben wir immer gesagt, der am linken Flügel und im Goal, das sind, also, oder nein, die Linkshänder und die Goalie, die sind die, die einen an der Waffe haben.
Goalie sind die Einzigen, die etwas überlegen. 10 Leute säckeln am Ball noch. Der Goal ist der Einzige, der wartet, bis der Ball zu ihm kommt.
Das ist eine gute Überlegung.
Muss man an dieser Stelle einfach mal sagen.
Also du meinst, Goalie sind alles so, würden die nicht Fußball spielen, hätten sie einen Nobelpreis in Physik.
Ja, so würde ich es jetzt schon nicht sagen.
Okay. Also 26 ist relativ jung, noch nicht so lange Powerlifting in dem Fall. Du bist in der eben bis 83 Kilo Kategorie angetreten. Mhm. Ich nehme an, zu Bodybuilding-Zeiten bist du schwer gewesen.
Nein, tatsächlich nicht. Also wenn jetzt so, ich bin nie der Gross, der Gewicht getrackt hat, wenn ich mich jetzt mal zurück erinnere. So nach Militärzeit, das war irgendwie 2015, da war ich noch um die 72 Kilo. Und dann habe ich mich mal ein bisschen antrainiert. Also ich bin nie schwer, bevor ich Powerlifting gemacht habe, nie schwerer als 82 Kilo. Und ich habe eben Bodybuilding auch nie wettkampfkonform gemacht, also bin ich nie auf der Bühne gestanden, einfach mehr in diesem Stil trainiert.
72 Kilo auf 82 und du hast wie gross bist du, dass wir das noch ins Verhältnis setzen?
Laut Bass 77, 78, irgendwo dort rum.
Da bist du eher zu gross für die Gewichtsklasse, würde ich sagen.
Ja, genau.
Definitiv.
Also sag am Anfang, eben da 17, 18, die ersten Wettkämpfe, dort habe ich jetzt noch, habe ich einfach geliftet und bin angegangen mit der Gewichtsklasse, die ich gerade wo ich gerade drin war, das war immer um die 80 Kilo, 79, 80 Kilo. Und dann ab dem, doch 19, 20 habe ich dann doch immer ein bisschen Kilo müssen verlieren, dass ich noch in dieser Klasse bin. Also eben da die, ich sage jetzt mal, Rivalität mit dem Mädi, die habe ich seit ich das erste Mal auf der Bühne getroffen habe. Aber eben Rivalität auf ganz sportlicher Ebene, also er ist mein Vorbild, seit ich Powerlifting mache. Da immer zu ihm aufgesehen und jetzt, wo ich langsam merke, dass ich seine Nähe komme mit dem Total, ist natürlich, wäre es cool, wenn ich das noch irgendwie kann fügen und brechen. Aber es wird zuletzt ziemlich sicher, oder sagen wir 99% das letzte Jahr sein, in den 83er.
Und dann all the way to 93.
Dann all the way 93. Natürlich so super wie möglich.
Also lasst ihr auch Zeit für das?
Ja. Genau. Und ich werde da jetzt einfach nicht reinfressen, dass ich am Wettkampf 93 bin, sondern ich werde meine Ernährung so planen, dass ich super kann aufbauen kann. Und ich muss nicht schauen, dass ich so schwer wie möglich bin, sondern dass ich einfach langsam reinwachse.
Du weißt ja, wie Clean Eating funktioniert, oder?
Ja.
Du musst das Essen vorher einfach waschen, noch ist es
genau. Nein, bei dir sieht man, also wenn du mal etwas postest auf Instagram, dann ist es eigentlich immer so, auch Meal-Prep-Zeug, was du machst.
Ist richtig, ja. Ja.
Also du bist doch voll versiert auf Ernährung, ja?
Ja, also da schaue ich recht gut drauf. Es ist jetzt, ich muss sagen, während Corona ein bisschen, fast ein bisschen schwieriger geworden. Weil halt immer daheim bist, isst es doch da mal ein bisschen mehr Snack zwischendurch. Musst nicht vorkochen, weil halt gerade schnell etwas kannst kochen. Aber ich sage, vor Corona, dort habe ich meine 80% vom Tag, den ich gegessen habe, ist aus prepped Meals gewesen. Und das hat sich dann auch ausgezahlt. Das ist einfach, günstig, funktioniert. Das sieht man mehr.
Erzähl mal, wie sieht deine Ernährung aus? Wie teilst du deine Makro aus? Wie viel Eiweiß nimmst du zu dir? Ich denke, das wäre äußerst spannend.
Mhm. Ich bin ein bisschen ein. Also grundsätzlich erhalte ich mich sehr gut an Makros, aber meine Verteilung ist, glaube ich, nicht ganz so normal wie bei anderen. Primär ist bei mir wirklich 50% ist Kohlenhydrat am Tag. Also ich esse sehr viel Kohlenhydrat. Protein ist bei mir jetzt eher weniger. Also ich bin da bei den ungefähr 2 Gramm pro Körpergewicht, also irgendwie 150 bis 160, 170 Gramm. Aber ist doch nur relativ viel Fett im Gegensatz zu anderen. Also das ist bei mir jetzt, mir geht es wirklich körperlich viel besser, wenn ich einen höheren Fettanteil am Tag habe, den ich esse. Also da kann es 100, 130 Gramm Fett könnte das am Tag sein. Und das stört mich nicht, das macht mich nicht so träge wie andere. Aber bei mir ist wirklich, die Hauptsache ist bei mir, dass ich Kohlenhydrate reinbringe. Das ist bei mir die Energiequelle, die brauche ich. Und ja, so mache ich das. Ich
finde das gerne nicht so abwegig. Also eben Carbs als Main Fuel, Protein 2 Gramm. Vorbildlich eigentlich und der Rest wird noch mit Fett aufgefüllt.
Genau.
Sonst deine Kalorien kommen.
Auf wie viele Kalorien kommst du da pro Tag?
Ich schaue, dass ich etwa um die 3000 bis 3300 esse. Das ist aktuell Maintenance, also Gewicht heben. Wenn ich dann muss aufbauen muss, also wenn ich wirklich ein bisschen zunehmen will, dann geht es so gegen die 4 zu. Also ich verbrenne sehr, sehr, sehr viel.
Bewegst du dich auch dementsprechend viel?
Ja, also ich bewege mich viel, eben viel. Ich mache nicht nur Powerlifting, auch sonst natürlich sportliche Aktivitäten, immer viel laufen. Aber auch sonst schon Grundumsatz relativ hoch. Also ich bin schon viel da den Dexascan machen in Zürich. Ist ja natürlich nur immer mit Vorsicht zu genießen. Aber dort hat man auch, was hat man gesagt, der Rest Metabolic Rate, also was verbrennst, wenn du einfach den ganzen Tag rumliegst, ist bei mir etwa bei 1900 Kalorien. Was relativ hoch ist.
Wow.
Hey, ich träume von dem. Ich bin aktuell, glaube ich, auf etwa 2700 Kalorien, um da mühsam Gewicht zu verlieren. Und wenn ich zunehmen will, dann langen mir 3300 und dann geht aber mein Gewicht ziemlich schnell hoch. Scheiße. Ja, vielleicht müsste ich mehr Kohlenhydrate essen im Schnitt, oder meine Makros besser verteilen.
Ich glaube, du müsstest einfach ein bisschen mehr bewegen und dann kommst du von allein.
Nicht den ganzen Tag im Sessel furzen, sondern so ein bisschen bewegen. Das wäre es wahrscheinlich.
Hey, ich finde, das ist das, was die meisten einfach unterschätzen. Die tägliche Bewegung. Und da ist jetzt nicht nur Sport gemeint, auch sonst ein bisschen aktiv sein. Gell? Und nicht überall mit dem Auto herfahren, sondern einmal her spazieren und aufstehen, um an die Kaffeemaschine zu gehen und nicht mit dem Bürostuhl rüberfahren. Das sind alles so kleine Sachen, das zählt sich am Ende des Tages.
Ja, definitiv. Ich kann auch eben IT, ich bin grundsätzlich, hocke ich auch im Büro, an meinem PC, 8, 9, 10 Stunden am Tag. Aber ich habe es mir auch angewöhnt. Minimum zweimal am Tag kann ich jetzt laufen. Also vor allem jetzt in der Corona-Zeit auch, ob es jetzt um 2 oder um 3 am Nachmittag ist, 20 Minuten schnell laufen, ein paar tausend Schritte machen. Und das hilft extrem.
Das ist so, das ist bei mir genau das Gleiche. Seit ich mehrmals am Tag laufen gegangen, ist mein Kalorienverbrauch einfach schon um 1000 Kalorien rauf.
Ja.
Das ist abartig.
Ja.
Ich sehe schon, ich muss anfangen laufen.
Das entspannt.
Also ich, Ja, glaube ich sofort. Ich war einfach zu voll bis jetzt. Ich meine, ich merke es nur schon, jetzt habe ich angefangen mit dem 2x30 Minuten Cardio. Das ist jetzt ja nicht alle Welt. Und ich mache es jetzt ja nicht so, dass ich nachher irgendwie, dass ich keine Luft mehr bekomme oder dass ich sonst aufs Zelt muss, sondern ich mache das, ich kann noch denken dabei. Also das ist ja irgendwie so bei 120 Puls oder so. Und ich habe das Gefühl, nur schon das merke ich sofort, weil mein Gewicht runtergeht. Weil ich verzichte im Moment nicht auf Nahrung. Ich habe es nicht so gemacht, dass ich im Moment auf Nahrung verzichte, sondern ich esse halt, ich esse halt nicht nach Plan im Moment. Ich esse halt mehr ein bisschen so, was ich, wie es gerade die Gelegenheit ist. Spannend. Ja, erzähl uns etwas über dein Training. Ich denke, das ist sehr interessant zu wissen, wie du da trainierst, wie du da mit wenig Körpergewicht trotz einer relativ zum Körpergewicht bist du gross, so muss ich sagen, dass du da solche Lasten kannst bewegen, wie du da bewegst. Erzähl mal, wie dein aktuelles Training oder wie das Training auf die Vorbereitung zu der DSM ausgesehen hat.
Also grundsätzlich, wenn es mal anfangen noch wie angefangen, ich habe das Training grundsätzlich immer selber gemacht, also zu Bodybuilding-Zeiten noch. Anfangs Powerlifting auch noch, dort habe ich dann gemerkt, dass das nicht so einfach ist, wie das ausgesehen hat am Anfang. Ich muss doch ein bisschen mehr überlegen. Und da habe ich mir mal einen Coach gesucht, online. Bin dann auf den Pascal gestoßen, oder du sicher, Chris, gut kennst, oder mal ein bisschen Kontakt hast. Bin auf ihn gestoßen. Es ist noch lustig, ich war dann dort einer der ersten Trainees von ihm. Also ich war wirklich von ganz Start auf mit ihm, dort wo er noch eine Telefonnummer rausgegeben hat, um mit ihm zu quatschen. Und dann habe ich mit ihm eigentlich den Plan noch zusammengestellt. Ich bin grundsätzlich ein Viertagestrainierer, also viermal pro Woche. Und habe das so gestartet. Das hat gut funktioniert. Und jetzt mittlerweile seit anderthalb oder fast schon zwei Jahren mache ich eigentlich das Training immer noch oder wieder selber. Einfach nur mit seinem Template, das ich einfach selber tue, immer anpasse für mich. Und ich tue das wirklich kontinuierlich aufbauen und ich tue es auch immer genau gleich aufteilen. Sprich, ich mache meine Hypertrophiephase, Kraftphase, Peakingphase. Und meine Hypertrophiephase geht ein bisschen länger, die sind 6 Wochen. Kraftphasen sind zwischen 4 und 5 Wochen und Peaking sind 4 Wochen. Bei mir, wo ich es so mache. Und
wie sieht die Hypertrophiephase aus?
Kann ich dir gerade sagen, also ein Hypertrophie-Block sieht bei mir meistens so aus, dass ich die effektiven Main-Übungen, also bei mir jetzt Low-Bar-Squat, Sumo-Deadlift und Competition-Bench rausnehmen und viel High-Bar-Squat, also da einfach irgendwo im Bereich zwischen 8 und 10er Reps, also relativ nicht so geil, aber muss auch gemacht werden. Pausierte Deadlift-Geschichten, Spotto-Bench-Press, also pausierte Sachen ganz viel. Tue ich mir so einplanen, einfach Traps bewegen sich halt irgendwo um die 8 Uhr.
Und du hast keine Competition Lifts in der Hypertrophiephase?
Korrekt.
Kommt uns bekannt vor, he? Patrick?
Ich finde das super.
Ja? Ja. Okay.
Weg mit dem Kopf auch ein bisschen weg. Nach dem Peaking hat man es, glaube ich, meistens auch ein bisschen gesehen.
Ja.
Und dann machst du hast du dann ein Beitag in der Woche oder machst du Bein- oder ich sage jetzt Unterkörperübungen mehrmals in der Woche?
Ich habe es so, dass ich eigentlich Squat und also eigentlich grundsätzlich Bein und Brust kombiniere. Das an 2 Tagen und Deadlift, also Rücken, nur einen Tag habe. Also ich habe nur einen Tag, wo ich effektiv schweres Deadliften machen kann. Das habe ich auch meinem Rücken zu verdanken. Der hat irgendwie nach Conventional Deadlifts ein bisschen schwer, hat er gesagt, er will nicht mehr. Und am zweiten Tag, wo ich auch noch Rücken mache, habe ich wirklich nur ganz leichte Sachen. Aber sonst habe ich immer einen Fokus bei Assistenz Brust und dann Fokus Brust Assistenz bei Tag. Das sind eigentlich meine Haupttage, ja, genau.
Auch Patrick, auch spannend. Hör mit den Deadlifts nur einmal und zu viele Deadlifts nicht gut. Wie bist du zu dieser Erkenntnis gekommen?
Also eben, ich bin bis, wo war das? EM in Litauen. Im 19. Bis dahin bin ich noch Conventional Lifter gsi. Habe mir aber dann ziemlich blöden Rücken versiegt. Also ich habe das ISG komplett blockiert, so dass ich effektiv fast gar nichts mehr machen konnte. Also keine Socken mehr anlegen und gar nichts. Bin dann beim Masseur mehrere Mal plus Chiropraktik gsi, um das wieder zu lösen. Und das war eigentlich der Grund, wieso ich nachher zu Sumo Deadlift übergewechselt habe. Ich habe das dann einfach mal gemacht, ein paar Wochen lang. Und zuerst hat sich das komplett scheiße angefühlt, ehrlich gesagt. Also meine Hüfte hat sich gar nicht wählen. Ja, also meine Hüfte also hat nicht wählen. Nein, jetzt fühlt sich super an. Nein, Hüfte ganz schlimm. Aber ich habe dann mal kurzfristig wieder schauen, ob es gar conventional. Nach einem Training gar können sagen, vergiss es. Also irgendwie ist mein Rücken da ein bisschen anti-conventional geworden.
Zu wenig krass für Conventional Lift.
Aber was du ansprichst mit dem Sumo, finde ich interessant. Ich glaube, viele geben zu früh auf beim Sumo, weil die Hüfte nicht mitmacht.
Ja.
Und weil sie zu wenig Fokus auf Technik legen am Anfang. Sie haben immer das Gefühl, sie müssen gleich stark sein wie im Conventional, so springt es gar nicht, aber das ist ja nicht so.
Mhm.
Ich meine, viele ziehen am Anfang einfach conventional im breiteren Stand. Wenn sie
Sumo genau. Ja.
Und wenn die Leute ein bisschen mehr Zeit würden investieren in Technik und Mobility-Zeug, dass die Hüfte dann auch ein bisschen besser können einsetzen können, wären einige ein bisschen stärker im Sumo, glaube
ich. Ja, es sind Kleinigkeiten. Also bei mir sind es effektiv Fußstand, Startposition. Und da lange ein paar Grad im Fuß, wo du rausdrehst, wo du nachher deine Hüfte ganz leicht anders öffnest, wo du die Schmerzen und die Tension einfach rausnimmst und einfach nicht zu hoch einsteigst. Also wenn du einen 250er Conventional Deadlift hast, musst du nicht denken, du musst jetzt im Sumo go 5er mit 200 machen. Du musst dich antasten und wenn das wirklich, wenn dir das passt, dann wirst du dort extrem stark werden.
Ja, ich glaube, wir sind uns alle einig. Sumo-Technik ist massiv, nicht nur ein bisschen, sondern massiv komplexer als conventional.
Ja, das ist so, wenn jetzt auch bei Jesse hat man das gut können mitverfolgen können. Wie sie sich jetzt Jahr für Jahr im Sumo immer mehr gesteigert hat und immer bessere Technik reinkommt und jetzt der Sumo komplett anders aussieht als am Anfang. Weißt?
Ja.
Das ist abartig.
Ich habe ja meine Lifting-Karriere mit Sumo angefangen und ich muss jetzt rückwirkend sagen, ich habe nie ein Sumo geliftet. Ich habe gemeint, ich lifte Sumo, aber ich habe einfach conventional mit den Füßen oder Platten draussen gemacht. Weil ich habe meine Hüfte nicht näher an die Stangen angebracht, meine Arsch gegen hinten rausgezeigt. Und das ist so, wie es die meisten machen, was eben nicht richtig ist, oder? Du musst ja, das Ziel ist ja, dass du deine Hüfte so näher wie möglich an die Stangen anbringst. Das ist ja total instabile Position, oder? Also es ist ja schwierig, dort überhaupt das Gleichgewicht zu behalten, wenn du anfängst zu ziehen, oder? Oder hast du da keine Mühe damit?
Nein, also ich habe schon bei vielen gesehen, die Mühe haben, vor allem auch im Lockout-technisch, also mehr im Lockout eigentlich. Also ich habe jetzt gleichgewichtsmässig wirklich nie ein Problem gehabt im Sumo. Also ist mir nie, also klar, wenn man irgendwie Position komplett am Anfang versiegt und die Stange zu weit vorne ist, klar. Aber sonst habe ich effektiv noch nie ein Problem gehabt mit der Balance.
Ja, was hast du? Du siehst viel im Lockout. Balance-Problem.
Ja. Ja.
Was hast du maximal conventional gezogen?
Maximal 260 Kilo. Das war Max gewesen. Aber also das ist 2 Jahre her.
Dann hast du also bewusst den Trade-off von weniger Gewicht, wo kannst du bewegen, genommen und bist auf Sumo, bist am Anfang dann von Sumo viel schwächer gewesen, weil jetzt bist du ja, jetzt bist du massiv stärker als 62. Aber ich nehme an, du bist am Anfang nicht gerade so stark gewesen, wie damals mit Convention, oder?
Gar nicht, nein. Also ich habe Sumo mal angefangen zu machen, ein bisschen reinkommen. Ich habe dann mal, also nicht das Max-Out, aber ich habe dann mal versucht zu steigern, wo komme ich hin? Und dann bin ich, glaube ich, bei 230 oder so gelandet, wo ich dann gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt noch höher raufgehe, dann ich habe die Technik noch nicht, also lass es sein. Und dann bin ich mit Hypertrophie, mit 8er, mit 10er, immer an die Technik anfeilen, wo tut es ein bisschen weh, wo muss ich anpassen. Und so ist das nachher zustande gekommen. Aber nachher, als ich dann eigentlich Technik gefunden habe, habe ich wirklich gemerkt, okay, jetzt passt es, dann ist es dann rasant aufgegangen.
Du hast gesagt, eben einmal in der Woche Deadlift. Wie siehst du, wie tust du deine Ausbelastungsintensität managen? Schaffst du da mit RIR oder RPs? Oder sagst du, Max Kleinwächter-mässig einfach immer voll in den Ballern?
Nein, also ich schaffe da grundsätzlich mit RIR, aber immer Tagesform. Also wenn ich wirklich angehe und ich merke im Warm-up, ich merke bei mir beim Topset, das ist heute nicht da, dann tue ich selber abregulieren. Aber grundsätzlich arbeite ich mit einem vorgegebenen RIR in den Hauptübungen oder in den Fokusübungen.
Und da gehst du maximal auf wie viel? RIR? Eins, zwei?
In was jetzt? Hypertrophie, Deadlift. Kraft?
Im Hypertrophie einerseits und dann mal in Kraft andererseits.
Also im Hypertrophie, da gehe ich maximal auf RIR 3.
Okay.
Also nie richtig RIR 2. Und Kraft, im Kraftbereich gehe ich maximal auf, ja, wenn man anderthalb kann sagen, dann anderthalb, zwei, anderthalb. Aber gehe nie auf RIR 1.
Wieso nicht?
Sehe ich den Grund dahinter nicht. Ich muss auch in der Kraft, also wenn ich schaffe zum Beispiel auch im Kraftbereich wenig mit Singles, bis gar nicht. Also bei mir sind es eigentlich primär Triples, die ich schaffe. Und dort sehe ich einfach den Sinn dahinter nicht, wieso ich jetzt in der Kraftphase so einen Single mache. Das überlasse ich dann mehr. Also Peaking, dort gibt es dann Singles, aber auch nicht
okay.
Singles, die irgendwie richtig Wettkampf-PRs gehen.
Ist das spannend, Patrick, oder? Das sind so ein bisschen die Erkenntnisse, die wir auch müssen erfahren müssen, schmerzhaft zum Teil und weniger schmerzhaft. Aber es deckt sich so alles, auch wenn es nicht deckungsgleich ist, aber es zeigt sich so, eben höher oder tiefer als RIR 2 fragwürdig, weil einfach die Regeneration in die Länge gezogen wird. Dreimal in der Woche Squat fragwürdig, weil man halt einfach so hoch mit der RIR oder tief mit der RP muss, dass es noch einen Nutzen bringt. Spannend, finde ich.
Ja, also ist eigentlich ähnlich, wie es wir jetzt gemacht haben. Das Einzige, was ich jetzt ein bisschen anders gesehen ist, dass ich jetzt in der Hypertrophie-Phase finde, kannst du sogar bis RIR 0 hergehen. Weil ich finde, für einen 10er, wenn ich All-Out gehe, brauche ich nicht so viel Regeneration wie bei einem Triple oder bei einem Single. Das ist einfach jetzt so meine Erkenntnis. Aber vielleicht ist es einfach, weil ich mit 10er zu wenig gewöhnt bin, dass es gerne nicht wirklich RIR 0 ist, sondern sich nur wie ein RIR 0 anfühlt. Weil
ja, also eben finde auch in der Hypertrophie, wenn man 7er, 8er, 10er oder so hat, dann ist die RIR, die Zahl ist da. Aber wenn ich jetzt, so habe ich jetzt heute 5, 8er Highbar Squat gehabt und ich jetzt grundsätzlich RIR 3, dann ist im Satz, wo du anders schnaufst, hast du ein RIR 3, dann hast du ein RIR 2, dann wieder ein 1, im letzten Satz bist du fast am Sterben. Also die Zahl ist da, um sich ein bisschen orientieren daran, aber in der Hypertrophie. Dort, ja, dort geht es so, wie es am Tag geht, oder?
Ja, das ist so. Vor allem spielen viel zu Faktoren daneben dort drauf
ein. Korrekt, ja. Ja.
Wie viel, in der Hypertrophie-Phase, wie viele Sätze machst du da für Beine? Ungefähr? Oder für Brust oder einfach pro Region, die du da trainierst, so meinst
du? Ja, das kann ich dir gerade sagen. Ich muss eine Sekunde geben. Das sage ich dir gerade. Da habe ich pro, so jetzt haben wir es da, pro Woche habe ich Squat 12 Sätze, Bench 17 Sätze, Deadlift 10 Sätze.
Und mit Bench meinst du effektiv Bench oder ist da auch Kurzhantel, Schrägbankdrücken, Butterfly und so Geschichten drin oder ist das Bench?
Das ist Bench drin, auch Kurzhantel-Bench, aber Kurzhantel ist für mich schon nicht mehr Assistance. Es ist mir schon zu, also es ist mir schon zu schwer eigentlich für Assistance. Also so Butterfly-Geschichte, das ist nicht drin. Und Push-Ups und alles Zeug, das ist nicht drin.
17 Sätze auf 2 Training, das sind so ungefähr 8,5 pro, pro Training. He? Ja, das ist das, was ich in der Hypertrophie mache. Ich mache so 9-10 Sätze pro Region, pro Training. Ja. Aber ich mache nur einmal in der Woche, dann nicht zweimal.
Ja.
Spannend. Spannend. Ich glaube, wir müssen mehr Kohlenhydrate essen, Patrick, dann verträgen wir mehr Volumen.
Ja gut, selbst, gell, das ist so unterschiedlich. Das kann man 16 Sätze sein, beim anderen. Es gibt Leute, die machen 24 Sätze für Bein oder Brust. Gell. Das gibt crazy Leute aus.
Spannend. Ja, wir wollen uns noch deine Lifts anschauen vom der Schweizer Meisterschaft. Wir fangen da an. Wie man das am Wettkampf macht mit dem Squat. Ich glaube, das ist der dritte Squat. 2,35.
Ja.
Du kannst gerade selber dazu kommentieren, was da bei dir abgegangen ist.
Ja, das ist interessant. Eben an diesem Wettkampf habe ich jetzt, sag mal, am meisten Gewicht müssen machen, wo ich als anderen Wettkampf. Sprich, habe ich auch meinen Opener im Squat abgesetzt, weil mir ist am Morgen wirklich verschissen gegangen. Ich habe vor dem Weight-In 36 Stunden nichts gegessen und ja, etwa 12 Stunden nichts getrunken. Und dann habe ich den Opener abgesetzt, der Opener ist okay gegangen. Zweitens habe ich gesagt, im zweiten gehen wir einfach höher, dann habe ich den dritten eventuell ausgelassen, 2,25. Und dann habe ich gesagt, du, der ist so gut gegangen, wir machen 5 Kilo PR, wir probieren es einfach. Ich bin da irgendwie in der Mitte mal kurz hängen geblieben. Aber ja, also ich glaube, 2,5 Kilo mehr wären nicht mehr gegangen. Also das war wirklich all out gewesen, hat er sehr, sehr viel Energie gekostet. Aber ja, zufrieden. 5 Kilo PR habe ich nicht erwartet nach dem Weight-In.
Ja, ich würde sagen, Tiefe on point. Hättest du höher, hättest du nicht mehr dürfen. Das ist gerade gut gewesen. Patrick, siehst du das auch so?
Ja.
Tiefe ist gerade gut. Und bist nie stehen geblieben während dem Lift. Also, der ist absolut gültig. Gut Spannung aufgebaut. Du schaust auch etwa 2 Meter vor dich an.
Genau.
Das gesehen, he? Mal schauen, wie du auslösest. Ah, schön. Gleichzeitig mit Knie und Hüfte. He?
Knie und Hüfte, genau. Ja.
Und du probierst auch so zwischen den Abensitzen irgendwie die Hüfte
runterzubringen. Genau. Genau.
Das sieht man gut. Kein Stretch Reflex. He?
Ja. Was bei mir immer ein bisschen ist, also ich habe eher nähere Knie, also meine Knie gehen eher gegen innen, das habe ich schon immer gehabt. Also ich kann die Fußposition weiter raus, die funktioniert bei mir nicht, hat nie funktioniert, dass ich da wie Knie eigentlich weiter gegen raus treibe. Also bei mir ist das immer schlussendlich schwächer rausgekommen, als wenn ich da wie kompakter drin hocke.
Du kannst relativ eng greifen da oben. He? Das ist eine gute Mobilität. Ja, ich finde das eine sehr schöne Squat-Position. Auch nicht eine zu übertriebene Low-Bar, finde ich, sondern so, wie es müsste sein ungefähr. He?
Genau.
Jetzt würde ich nochmal schauen, wie Bügig, also die Neigung vom Oberkörper aussieht.
Du doch Fullscreen einstellen beim YouTube. Dann sieht man es besser.
So. Ich habe das Gefühl, du kippst nicht gross mit dem Oberkörper, sondern kannst die Knie schön führen schieben.
Ja. Also ich bin auch, also die ganze Bodybuilding-Zeit und auch noch sogar die ersten paar Wettkämpfe, bin ich Highbar-Squatter gewesen. Also eigentlich immer sehr, sehr aufrecht. Und das habe ich auch jetzt, als ich auf Lowbar gewechselt habe, seit ein paar Jahren, habe ich das eigentlich beibehalten, dass ich da immer sehr, sehr aufrecht versuche zu halten.
Wunderbar. Gehen wir zum nächsten Lift. Wenn meine Maus da mitmacht, verbinden. Gut. Bench, da haben wir den ersten, weil die anderen zwei sind nicht durchgebracht. Dann schauen wir noch einen Fehler, aber da mal, das ist 165. Ja. Also, was gerade als erstes auffällt, du hast Singlet gewechselt zwischen den Lifts.
Ja, das ist korrekt. Das ist lustig. Also, ich habe ja im Squat und Deadlift habe ich das Titan singlet. Wo ja ein bisschen, der Stoff ist ein bisschen härter, das gefällt mir ein bisschen besser zum Tragen. Was man aber dann beim Benchen, ich weiß nicht, ob das mental ist oder ob das einfach ob es effektiv ein Auslöser ist, aber wie man ja sieht, ich arche relativ stark und weil das so einen Stretch drin hat im Titan Singlet, fühle ich mich so, als würde mich die wieder auseinanderziehen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es wirklich so ist, aber es ist einfach wahrscheinlich mental Mediengrenzen und darum wechsle ich das Singlet für den Bench.
Lustig, dass du das sagst. Das hat mir im Fall schon mal jemand gesagt, dass ein Titan Singlet Bench ja mühsam ist.
Ja, okay.
Irgendjemand hat mir das mal gesagt. Aber ja. Ich weiß nicht mehr.
Okay, also ist nicht modisch auch der Hintergrund?
Nein, gar nicht.
Du hast auch nicht wollen zeigen, dass du schon mal international angetreten bist, sondern das ist effektiv, weil es bequemer ist. So.
Korrekt, ja. Genau. Und 65, also das Bench ist immer schwierig, aber was vor allem ein kleines Problem ist, unsere Bench, die wir im Gym haben, ist nicht 100% wettkampfkonform. Also grundsätzlich das Rack schon, aber die Bench selber ist weicher. Also man hat mehr Polster, man sinkt mehr ein und ich sage einfach, wenn das Gewicht wirklich höher wird im Bench, dann merkt man halt jedes Detail, jeden Zentimeter mehr und weniger merkt man. Und mir fällt es auch immer wieder beim Wettkampf auf. Also ich meine, 165 kann ich sagen, habe ich in der, ich weiß nicht, in welcher Phase es war, aber das habe ich für 5-6 Reps, kann ich das drücken. Und darum ist eigentlich der Opener sehr tief angesetzt gewesen. Ich habe gesagt, okay, das kann ich, aber ich habe schon bei dem Rap gemerkt, so Gott, das ist irgendwie wieder anders. Am Wettkampf fühlt es sich einfach immer komplett anders an.
Ja, aber die Kontroverse mit der Bank, das war ja mal beim Rogue Competition Rack, die haben ja das Fatpad drauf. Ja. Und da haben viele Athleten gesagt, aus der USAPL, die es im Training benutzt haben, dass sie im Training viel mehr mögen haben mit dem Fatpad. Mhm. Als nachher ein Wettkampf mit der harten Bank. Also ja. Es wird etwas haben.
Das kann ich unterschreiben, ja.
Ja, also krass, finde ich extrem, wenn du sagst, oder, wenn du im Training 165-5-5er kannst und wir sehen jetzt gerade, so viel Luft hat es jetzt in diesem Lift nicht mehr gehabt. Finde ich, meinst du, ist es vor allem wegen dem anderen Equipment oder auch noch wegen dem Gewicht machen?
Also das ist ganz sicher noch eine Kombination zwischen Gewicht machen und der dritte Squat. Also der dritte Squat hat sehr, sehr viel Energie gebraucht. Also es ist eine Kombination von diesen beiden, ganz sicher. Also ich merke es im Bench immer am meisten. Also dort geht die Performance immer runter. Ich versuche es immer wieder mal anzupassen mit der Ernährung, mit Koffein, mit diesem, jenem. Also die Zauberlösung habe ich bis jetzt noch nicht gefunden.
Testosteron, wie heißt das? Kopf, jetzt habe ich vergessen, das kannst du gerade unmittelbar vor dem Lift geben. Suspension.
Ich habe noch nie gehört.
Ja, das hat in der Profiligen gibt man sich das vor dem Lift. Und das macht dich dann für den Lift noch aggressiver und holt noch irgendwie ein bisschen etwas raus. Das musst du genau timen.
Stimmt, hat der Dan Bell mal über das geredet.
Ah, wirklich?
Der Dan Bell hat mal über das geredet. Das macht dir richtig scheiße aggro.
Ja, und ich glaube, wenn es verpasst ist, wenn die Spritze falsch setzt ist oder zu früh oder zu spät, dann ist es scheiße und sonst geht es auf. Was ist denn dein Gym-PR-Bench?
187,5.
Ah, oh, shit, das ist schon
ein bisschen. Das ist ein kleines Problem. Also, ich sage 187,5 nicht mit wettkampfkonformer Pause, aber 185 ist ganz sicher wettkampfkonform und zwar RP 8,5.
Okay. Also mit Luft, hm?
Ja. Also grundsätzlich, mein Ziel wäre oder ist, die 190 knacken, aber jetzt muss ich zuerst mal am Wettkampf, muss ich mir jetzt da zuerst mal das auf die Reihe kriegen, bevor ich jetzt da weitergehe, Gym-PRs aufstellen.
Ja, ich meine, solange dass man nicht kokettiert mit Gym-PRs, ist das überhaupt kein Problem. Ja. Übrigens, die Scherz mit Testosteron, Suspension und so weiter, wir meinen das wirklich als Witz und nicht ernst. Ich habe diese Woche am Lifting Penguin, wo er so wieder ein Video mit Nasenblüten postet, dann habe ich geschrieben, er soll einfach das Training rausnehmen, dann hätte ich keine Nasenblüten. Also, ich mache öfters so Witz. Wenn man es nicht lustig findet, dann ist es halt nicht lustig. Ich finde es lustig. So, der Lift. Also es fällt auf, du hast eine super Brücke, hast du speziell für das trainiert, irgendwie eine Palettstunde genommen, dass du so den Rücken kannst formen, oder ja, kannst du das einfach?
Gar nicht, also ich kann es einfach, was ich schon immer früher, also als Jüngerer immer so Kunstturnen und Saltos und Verbeugen und Kampfsport auch noch, also es kommt von irgendwo, aber ich kann nicht müssen speziell jetzt für die Arch trainieren.
Ja, das ist halt egal, wenn man so arscht, dann, wenn er unten verrecken würde, dann verreckt er. Der ist jetzt, ich habe es schon gefunden, der war jetzt schon knapp gewesen, also ein bisschen schwerer. Wäre nicht hochgegangen. Ist das der täuschte Eindruck?
Von der Brust weg schwer, oben raus, Trizeps habe ich überhaupt kein Problem. Ja. Aber es ist effektiv von der Brust weg, ja, eben, Kombination von allem. Ja, das eben, wenn ich das vergleiche mit den Gymlifts, sind das Welten. Aber eben, ich habe es auch da schon gemerkt, nach dem ersten Rap, das ist irgendwie ist irgendetwas nicht in Ordnung.
So, jetzt schauen wir eben an.
Aber wenigstens hast du schön konservativ den Opener angesagt. Jetzt hast du schon mal.
Genau. Also eben da im Nachhinein 10 Kilo Gumpen ist ein Fehler. Ich habe gewusst, ich habe 175. Double schon gedruckt und ich dachte, ja, es muss irgendwie gehen. Ich meine, du hast es schon gemacht, aber dort wäre ein 5-Kilo-Sprung so etwas von vernünftiger gewesen, aber nach im Nachhinein ist mir immer gescheiter.
Aber hast du nach dem 165 hast du gedacht, der 175 schaffe ich, oder bist du noch nicht schon unsicher geworden?
Unsicher bin ich gewesen, weil der schon schwer war, der Opener, als ich erwartet habe. Aber ich habe es dann irgendwie so ein bisschen auf Nervosität, ein bisschen auf eben Watercut geschoben und gesagt, jetzt konzentrierst du jetzt, ballerst du raus. Ich hätte leider nicht so wollen.
Hey, ich sehe da im Hintergrund den Stefano. Wenn er im Raum ist, kann man gerade 5 Kilo mehr liften. Da wieder gut eingespannt. Ich habe das Gefühl, die Brücke ist jetzt noch höher. Mhm. Vielleicht meine ich das nur. Ja, und das ist not even close, gell?
Keine Chance.
Krass.
Ja, was geil ist, ich habe im Gym habe ich noch nie einen Bench gefehlt. Also auch wenn ich einen PR-Versuch gemacht habe mit 185, 87, 80, 82, ich habe noch nie einen Bench gefehlt. Im Gym.
Ich komme mir vor, ich habe noch nie einen Bench geschafft.
Ich habe gerade diese Woche einen Bench gefehlt. Das gehört einfach dazu. Silvana hat mich gerettet, sie schwöre jetzt noch auf der Bank und warte, bis jemand kommt. Krass. So, jetzt. Ich finde das sehr beeindruckend. Und ich habe auch schon wieder eine Erklärung, oder? Weil du... Oh, Ton weg, der nervt. Jetzt kommst du wieder mit dem Titan-Singlet.
Korrekt.
Und andere Socken sehe ich jetzt auch. Vorher hast du die schwarzen vom Kilo für Kilo gehabt oder vom Hochkrüppeln oder was das ist.
Genau. Jetzt die weissen. Ja, also 92er hätte ich im Vorjahr nicht gedacht. Das war auch nicht mein Ziel gewesen. Mein Ziel war 285. Gym PR war 280, als ich gezogen habe. Der Opener, der ist auf, als hätte ich nicht mal ein Gewicht dran gehabt. Da habe ich gesagt, gut, jetzt kommst du 20 Kilo im zweiten Versuch, 280. Der ist ebenfalls so gut aufgegangen, besser als der, den ich im Gym gemacht habe. Da habe ich gesagt, ja komm, heute ist etwas drin. 92 aufladen, das kann es noch eine Woche nach dem Wettkampf nicht realisiert, dass ich 92 gezogen habe. Und was meine ich denke von 2 Jahren, was ich dafür gegeben hätte, 92 zu ziehen. Also mega froh, mega glücklich, dass ich das angebracht habe.
Ja, ich habe es geschaut und ich habe es gerne gecheckt, dass das 92 sind. Mir hat, glaube ich, nachher der Chris geschrieben, hey, das sind 92 gewesen. Und ich so, hä, was 92? Sonst sage ich sicher nicht 92. Und dann musste ich nachschauen, Tatsache. Das hast du gerne nicht realisiert.
Ja.
Ja, und deine 92, wir sehen es dann nachher gerade, die sind auch gültig gewesen, nicht wie die vom Sven vorher, die er gewählt hat. du darfst mir eine Uhr anhaben während dem Liften.
Ja. Das ist lustig. Ich bin nachher ja noch Judge gewesen. Also am nächsten Tag, der hat eine Uhr angehabt, der hat sie abziehen müssen. Also ich habe sie effektiv vergessen. Ich habe sie vergessen abzuziehen.
Das wäre mir aber neu, dass du eine Uhr musst abziehen
musst. Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht Judge.
Also der Head Judge, ich weiß gar nicht, der Lukas glaubt, hat in dem Flight, wo ich Judge war, hat er mal gesagt, dass ich müsse sie abziehen. Ich habe auch nichts gewusst von dieser Regel.
Okay.
So, schauen wir nach dem Lift an. Du Hook Grip, hä?
Ja. Ja.
Tust du im Training mit Schläufli oder ohne Schläufli?
Alles von Single, Double, Triple ist Hook und alles weitere ist mit Schläufli.
Hey, all Schläufli-Lifter, habt ihr gehört? Single, Double, Triple ohne. Also das kann man auch, weil es gibt ja die Spezialisten, die nur Single mit Hook Grip machen und nachher Schläufli anlegen. Das sind dann meistens die, wo die Hand aufgeht beim Wettkampf.
Ja. Nein, man muss es trainieren. Eben, es viele, die auch Probleme haben mit dem Mix-Grip und einfach der Hook-Grip wehtut. Man muss sich, es ist wie eine Sumo umgewöhnen. Man muss sich wirklich daran gewöhnen. Die Hand gewöhnt sich daran, die Daumen gewöhnt sich daran, Horn bildet sich. Man muss auch dranbleiben. Und es ist ja nicht nur der Grip, der sich verbessert, die Range grundsätzlich auch, weil du hast einen anderen Hebel, du hast längere Arme. Wenn du den Mix-Grip hast, dann musst du effektiv höher ziehen, auch wenn es nur 1-2 Santi sind. Also es hat nur Vorteile, aber ja, es ist ein schmerzhafter Start.
Du würdest also jedem empfehlen, auch Conventional Lifter mit Hook-Grip?
Also zumindest ausprobieren. Es gibt auch gewisse Leute, die haben so lange Mixgrip gemacht, dass sie einfach die Spannung nicht mehr im Rücken anbringen. Bei mir ist es umgekehrt. Wenn ich Mixgrip mache, ich bringe keine Spannung mehr an. Bei mir fühlt sich das so uneven an, voll krumm. Aber wenn ich Hookgrip mache, dann kann ich mich eins platzieren, eins anspannen.
So. Mal schauen, wie weit das deine Hüftführer kommt. Ja, das ist, sie kommt schön führen. Das ist das, was viele nicht machen. Also inklusive mir, ich habe das auch nicht können beim Sumo-Lift. Aber ich glaube, dort entscheidet sich, ob man einen guten Sumo-Lift hat oder nicht, wenn man da die Hüfte führen bringt.
Ja.
Jetzt kommt sie dann zack vorne.
Ja, oh. Ja, aber der Lockout schon recht weit unten. Ja. Schon cool effizient.
Ja, stimmt.
Ja.
Aber das ist so ein bisschen im Griff geschuldet. Haben Sie das Gefühl, sind da die Hände noch aufgegangen?
Nein, die sind nicht wirklich aufgegangen. Also ich habe auch einen Hook-Grip, also ich ziehe genau mit 3 Fingern Hook-Grip. Also nicht mit der ganzen Hand. Und das sieht man auch, also der kleine Finger und der Ringfinger jetzt an der linken Hand, die sind nicht aufgegangen, die sind offen. Also ich hebe effektiv nur mit 3 Fingern. Und also mir ist noch nie ein Hook-Grip aufgegangen.
Das gibt gerade noch mal etwa 1-2 cm, habe ich das Gefühl. Also eine sicher.
Ja, definitiv, ja.
Es ist wie die Stange da oben. Krass. Ja. Es sieht aus, eben, wie die Hände würden aufgehen, aber ja. Du hebst nur mit 3 Fingern.
Nur mit 3 Fingern, ja. Richtig.
Crazy.
So, jetzt haben wir den ganzen Lockout. Ja gut, Philipp, der Knie bist wirklich nicht, aber... Das ist nicht, weil du lange Arme hast, sondern weil du das so optimiert hast. He?
Korrekt, ja.
Ja, beeindruckend.
Ja, aber ich habe jetzt auch gerade da wieder gesehen, es passiert mir immer bei PRs, bei Höchstleistungen, der Start ist überhastet. Also der... Sag mal, die Einleitung. Man sieht, ich gehe mit der Hüfte schnell ab und fange fast an reissen, anstatt sauber anfangen zu ziehen. Aber das ist immer, wenn du so nervös bist bei der höheren Gewicht. Ich habe ganz einen kurzen Shift in der Hüfte, wo sie auf und wieder runter geht. Und das ist nur, weil es ganz leicht zack, ja, überhastet ist. Aber das hat funktioniert.
Ja, super. Nein, eben, ich könnte mir bei einem schweren Lift keinen einzigen Q merken. Irgendwie. Das ist, ja, genau. Du gehst unter und denkst einfach nur, mach jetzt einfach den Scheiß.
Genau.
Wenn du einen gewissen Respekt hast vom Gewicht, das ist
korrekt.
So. Mir fällt einmal nachher ein, was ich alles vergessen habe. Aber das, also ich habe sowieso, mein Hirn ist da irgendwie einfach, die Kapazität ist einfach zu schwach. Wenn ich Ollie-Lifting trainiere, mache ich ab und zu. Und dann, wenn mir der eine sagt, hey, mach das, ich kann mir genau etwas merken. Oder wenn er sagt, du hast das falsch, mach das, du musst das. Also, ich kann mich genau auf etwas konzentrieren, alles andere überfordert mich. Oder das ist irgendwie zu blöd für Ollie-Lifting. Ja, dann hast du die 690 total geholt mit dem 92er Deadlift. Wenn du im Bench so viel höher bist während dem Gym, Squat hast du gesagt, du hast 5 Kilo pro Jahr gewesen. Bench hättest du eigentlich in dem Fall noch Potenzial. Deadlift ist all out gewesen, würde ich sagen. Also ja. Dann wäre eigentlich das Potenzial da, um den Honey Badger zu schlagen?
Ja, abgesehen von seinem immensen Squat, wo ich noch nicht herkomme. Sind wir im Bench und Deadlift relativ gleich auf. Aktuell rekordtechnisch oder wettkampftechnisch bin ich diesen beiden Lift noch leicht voraus. Er hat einfach im Squat nimmt er immer noch 25 Kilo, glaube ich. Nicht täuschen.
Ja, er ist, hat auch gesagt 250, 260 so, oder?
Genau, richtig. Ja. Genau. Ich glaube 260 schon squattet, aber Wettkampf 250, wenn mich nicht täuschen. Also Schweizer Rekord 250.
Aber er kommt dir irgendwie bis zur Hüfte, oder? Er ist massiv kleiner.
Nein, nicht wirklich. Nee. Also sehr viel kleiner ist er nicht. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich hätte irgendwie auf etwa 1,72 dort rum geschätzt, also 5 cm. Er hat einfach etwa 10 mal dickere Ärmel als ich.
Ja, ihn könnte von der Bodybuilding-Bühne stellen, finde ich. Das sieht jetzt so brutal aus, oder? Ja, wie lange sehen wir den Raphaels Auto noch in der 83 Kilo Klasse? Ist das die Schweizmeisterschaft, da machst du mit im August?
Ja, dort wird die 83 sein. Dann ist noch die grosse Frage, EM im Dezember, wann die stattfinden wird, ob ich überhaupt, also wahrscheinlich müsste ich dann 83 teilnehmen, weil ich kein 93 total habe. Also wenn, dann wären die zwei 83 noch sein. Mit der Hoffnung, dass ich dort den Medi noch seinen totalen Rekord kann schlagen kann und er nicht gerade noch riesen Progress gemacht hat. Aber nächstes Jahr wird ich in der 93 sein.
Was denkst du, wie entwickelst du dich totalmässig in der 93er? Hast du da gewisse Erwartungen oder gehst du da völlig? Es kommt, wie es kommt.
Das ist eine gute Frage. Also, was ich mir erhoffe von dem Gewichtszunahme, ist sicher, dass es beim Squat etwas geht. Das ist der Lift, der am meisten stagniert bei mir. Also der ist ja, eben vom ersten bis zum nächsten, letzten Wettkampf jetzt vielleicht 30, 40 Kilo aufgegangen. Deadlift ist bei 50, 60 Kilo auf und Bench auch nochmal etwa 50 Kilo auf. Also ich hoffe, mir sicher, dass im Squat einiges geht, dass ich dort einen guten Progress machen kann. Bench, der läuft grundsätzlich gut, dann wird auch die Normalprogression weitergehen. Und Deadlift, da hoffen wir zwar auch noch recht etwas, weil ich habe jetzt noch nicht den ultra lange Sumo-Lifter. Es kann immer noch Sachen zu verbessern. Es gibt immer wieder Sachen, die du optimieren kannst. Und wenn ich dann noch ein bisschen Masse drauf packe, dann wird dort dann auch ein bisschen fernab von 300 noch aufwärts etwas kommen.
Du hast keine Angst beim Deadlift, dass dir dann Kompaktheit im Weg steht, nachher, wenn du schwerer bist?
Nein, habe ich gar nicht das Gefühl. Ich habe keine Angst, nein.
Meistens ist es so ein bisschen so, wenn du eine Gewichtsklasse raufgehst, der Squat profitiert enorm und der Deadlift bleibt dann gerade so, wie er ist. Siehst du noch jemanden?
Okay, ich habe es nie gesehen oder nie gedacht daran.
Aber wir müssen keine Sorgen. Also ich glaube, du hast ein riesen Potenzial, wenn du eine Gewichtsklasse raufgehst.
Ja, voll. Also wenn ich meine, jetzt sagen wir, jetzt sind wir konservativ. Verbesserst du dich im Deadlift um 10 Kilo, hast du 300. Ich sage mal, auch konservativ gesagt, im Squat hängst du 15 Kilo drauf, dass du bei 52 bist. Und im Bench bringst du nur mal das durch, was du sonst im Training durchbringst, vor dem Gewicht machen, oder? Also da reden wir von 185, 190.
Ja.
Dann ist das irgendwo, gerade bis 57 sind wir dann da langsam, oder? Habe ich da, kommt jemand an, he? Ja. 47, so. Und da sieht es international, 93er sind nicht so viel stärker als 83er, oder? Habe ich das richtig im Kopf?
Nein, 83er sind brutal kompetitiv. 93er hat ein, zwei Ausschläger, aber so das Mittelfeld ist recht ähnlich wie 83er.
Ist international schon ein bisschen so etwas, was du liebäugelst, noch so EM, WM, so Sachen?
Ja, ja. Also ich habe ja eine EM gemacht, die in Litauen. Einfach mal als Erfahrung. Dort war auch noch nicht so erfahren gewesen. Super Erfahrung gewesen, mega cool, die Leute dort auch von den anderen Ländern kennenlernen, mit denen ein bisschen quatschen. Auch cool organisiert natürlich, professionell. Aber da, jederzeit, also wenn ich kann, wenn ich darf, dort teilnehmen und wenn die Leistung stimmt, ist das jedes Jahr das Ziel. Ja.
Dann haben wir noch ganz einen kontroversen Punkt, den wir noch abhandeln. Das sind Relativwertige. Wie stehst du zu, was ist deine Meinung zu Relativwertigen?
Ja, aber ich denke, dass da die Frage noch kommt.
Ja, ist Pflicht. Die muss.
Pflicht. Nein, also grundsätzlich, also ich höre ja Podcast von euch an und hier und her und Zeug und Sachen. Ich sehe von beiden Punkten, oder von beiden Seiten sehe ich Sachen. Also ich finde grundsätzlich relativ wertig keine schlechte Sache, dass ein 83 Kilo Lifter mit seinem Total die Wertung bekommt und ein 120 Kilo Lifter die Wertung bekommt. Was ich falsch finde, ist, sich über die zu definieren. Aber ich finde es auch falsch, sich über das Total zu definieren. Ich gehe am Wettkampf zum mich selber verbessern. Ich will dort meine PRs aufstellen, ich will meine Rekorde aufstellen. Ob ich jetzt der 4. Stärkste von der Schweiz oder der 20. Stärkste von der Schweiz oder der 30. ist mir eigentlich völlig egal. Ich will meine PRs aufstellen. Und ja, also ich bin sowieso generell einer, wo jedem Hate und Beef aus dem Weg geht. Also ich finde das, gut, wenn ihr das da übernehmt. Ich kann mit dem nichts anfangen. Also wenn mir einer sagt, ich will dort mehr als du oder 10 dort mehr als du, dann finde ich das super. Ich will mich verbessern und ja, schlussendlich ist es halt ein Einzelsport.
Ja, finde ich eine richtige Einstellung. Eben vor allem, warum, das ist das, was ich nie verstanden habe, warum muss man einen 83 Kilo Lifter überhaupt mit einem 120 Plus vergleichen? Warum überhaupt?
Ja.
Der 120 Plus Schweizer Meister ist der 120 Plus Schweizer Meister und der 83 ist der 83 Schweizer Meister. Thema beendet. Man muss nicht vergleichen, welcher von diesen Meistern stärker ist.
Das ist richtig, ja. Also eben, was ich noch überlegen, der Three Nations Cup, wo ich auch war in Deutschland. Dort hat der Pascal hat den ersten relativ wertigen Sieg bekommen, weil er die höchsten Wilks dort noch hatte. Finde ich grundsätzlich in Ordnung, wenn man die Wertung macht. Was ich dann dort wieder nicht in Ordnung finde, ist, wenn der beste Lifter der mit dem höchsten Total ist. Weil dann vergleicht man einen 120er, der ein riesen Total aufgebaut hat, und einen 83er, der vielleicht vergleichsmäßig eine riesen Leistung angebracht hat, aber ein halbes Kilo weniger hat. Das finde ich dann, dann muss man diese Wertung gar nicht machen.
Ja.
Die finde ich dann relativ wertig in Ordnung.
Ja, ja, dann könnte man eine Wertung machen, sagen, der mit dem höchsten Total und der mit dem besten relativ wertig.
Zum Beispiel. Weil wenn nur der mit dem höchsten Total, sagen wir, auch wenn es ein Preisgeld ist, dann kann grundsätzlich jeder 66, 74, 83, 93 kann einpacken. Der wird nie ein Total haben, wenn es einen guten 120 plus, also wirklich ein starker ist. Der wird nie an die Leistung können ankommen.
Das ist aber die Situation, also ich verstehe dich da komplett, aber das ist die Situation und die Realität in anderen Sportarten, oder?
Wenn du 1,50 groß bist, kannst du keinen guten Maskenpass spielen werden, Punkt beendet.
Oder einen guten schon, aber keinen erfolgreichen. Ja. So, also, oder? Mhm. Ja, aber wenn man da, ich glaube, die Diskussion, ich meine, das, was uns ja vor allem stört, oder die ganze Geschichte, die stört ja nicht, wenn es heisst, der mit so und so viel Dots ist der Beste. Das ist uns allen egal. Wir haben ja dort eingehängt und sagen, wenn die Relativwertung dazu führt, dass die Leute eben tendenziell probieren, in die tieferen Gewichtsklassen reinzukommen, und so ein Jahr lang trainieren, ins Training gehen, stärker werden, sich auf eine Klasse abdiätet, so dass sie in die Klasse reinkommen und dann 50 Kilo weniger total haben, als einen Monat vorher im Gym hatten, dann ist die Wertung hinderlich. Oder? Das ist eigentlich keine Aussage. Oder? Und ich glaube, du, Patrick, hast das mal gut definiert. Hast du gesagt, der mit dem höchsten Total ist der stärkste Lifter. Und der mit der höchsten Relativwertung ist der Bestlifter. Genau. Zum Beispiel.
Das kann man so definieren, ja. Ja, also eben, der Punkt, den finde ich extrem wichtig. Und das ist jetzt blöd zu sagen, aber wieso sollen wir kleine Schweizer, die niemals oder nicht annähernd in der Top 3 international irgendwo mitheben können,
Wir haben die so aktuell, die in der Top 3 sind.
Ja, das ist eine andere Geschichte. wieso sollen wir uns auf Relativwertungen fokussieren und versuchen, dort den höchsten Wert überzukommen, anstatt deine eigenen PRs aufzustellen? Also eben, jedem das Seine, wer das machen will, soll das machen. Ich bin auch der Meinung, ich will stärker werden. Ist mir scheißegal, was für eine Relativwertung kann. Ich will meine PRs pushen. Und das ist das, was für mich den Sport ausmacht.
Das ist eigentlich unser Tenor, oder? Es soll nicht hindern. Und das ist ein ganz guter Punkt, den du noch gesagt hast, das haben wir gar nicht überlegt. Eben, quasi, wenn du international, wenn jetzt der Taylor Atwood bist und dann eben die Chance hast, einen 73er abzuräumen und in den 83er eben vielleicht nur Vierter wirst, ich weiß jetzt nicht genau, er hat, glaube ich, irgendwie 8,15 total oder so etwas, oder?
Dann würde jetzt wahrscheinlich sogar zweite, dritte werden in der 83.
Genau. Dann kann man sagen, ja, hey, Moment, da geht es um internationales Renommee und so weiter. Aber ob man jetzt, ich weiss auch nicht, in der Schweiz zum eben 73er gewinnen und dann darum nicht in der 83er antreten, weil man dann dort noch dritte wird, das macht doch den Spaß. Also das macht einem selber den Progress kaputt.
Ja, viele machen sich den Progress kaputt, wenn sie fest auf das Zeug achten. Das ist halt schon so, gell?
Ich habe übrigens da Open Powerlift offen. Du bist aktuell mit deiner Relativwertung auf dem 5. Platz, wobei ich finde, 3 Leute kann man vorher abziehen, also bist du auf dem 2.
Ja, super. Hinter dem Eddie, ja.
Hinter dem Eddie, ja. Der Eddie, ja. Leck. 473 Punkte,
ja.
Ja, bist hinter dem Eddie. Zweite, würde ich sagen, jetzt haben wir die Rangliste. Bereinigt, auf der bereinigten Rangliste. Ja, in dem Fall sehen wir dich 2022 in den 93er, hm? Wahrscheinlich. Oder gerade in den 105. Ich meine, ganz ehrlich, nein, aber was würdest du sagen, Patrick? 1,7, fast 1,80, ich runde jetzt ein bisschen auf. Das ist eigentlich eher ein 105er-Athlet, oder?
Nach russischem Chart wäre es ein 120 Kilo. Dort ist, glaube ich, ab 1,78 oder so bist 120 Kilo. Und ab 1,80, 1,81 bist du super heavyweight. Quasi, um deine optimalen Leverages rauszuholen. Aber das ist... Da geht es halt wirklich so um das letzte Ding, wenn du Weltklasse-Athlet bist, whatever. Aber ich glaube auch so 93 bis 105, das sehe ich bei dir tiptop.
So du, was Zukunft bringt, ja. Eben genau. Also ich werde jetzt so langsam mit 93er rein wachsen, rein essen, rein trainieren und ich werde dann schauen, dass ich stets meine Form wird behalten, nicht einen riesen Belly bekomme da.
Powerbelly ist gut.
Powerbelly, ja.
Kann ich dann reden, wenn ich zu 120 gehe?
Oder am Barbell Club Belly, nennt man das.
Ey, das ist der neue, richtig treffende Ausdruck. Ich habe einen Barbell Belly. Ja, musst überhaupt, was bist du gewesen, unter einem Jahr, dein höchst? Ich nehme nicht an, dass du dich mal fett gefressen hast, aber was bist du so? Du wirst wahrscheinlich sowieso schon gegen die 90 Kilo gewesen, oder?
Ja, also jetzt so, bevor ich angefangen habe, leicht Diäten jetzt oder leicht runtergehen für den Wettkampf, bin ich schon zwischen 87 und 88 Kilo.
Ja, ja. Und dann der Rebound nach dem Wettkampf, dann bist du gerade am nächsten Tag bist du 86 wahrscheinlich, oder?
Nein, das hat sich doch noch gehalten. Also ich bewege mich jetzt zwischen 4 und 85. Aber wie gesagt, eben Maintenance. Ich schaue das jetzt heben, damit ich da für die SM nicht wieder muss zu hart kappen.
Ja. Das ist sowieso, ich probiere das auch allen immer mitzugeben, aus meiner ganz bescheidenen Erfahrung heraus. Das Gewicht muss man haben für den Wettkampf möglichst vor dem Peking. Also, dass das Peking kannst mit genügend Kalorien durchstehen, so dass du maximal kannst profitieren. Lieber noch ein bisschen zu leicht ins Peking rein als am Wettkampf. Mhm. Und dann, was kannst du machen vor dem Wettkampf, ist ein bisschen mit Wasser arbeiten, aber ich würde auch nicht zu viel. Ich glaube nicht, dass das sehr leistungsfördernd ist, auch so Watercuts. Mhm. Du hast jetzt nur einen Watercut gemacht vor der DSM, oder?
Richtig, ja. Ich habe effektiv nur mit Wasser, also Waterloading und dann streichen. Und das ist alles, also nichts mit Salz, Natrium und Essen. Nicht gross umgestellt, effektiv Wasser.
Ich glaube, so kannst du die Leistung sehr gut behalten.
Genau, das ist nur der am meisten die Leistung aufrechterhalten kannst. Alles andere wäre mir auch zu kompliziert. Und dann sind es kleine Fehler, die du machst, die sehr, sehr viel auslösen können.
Aber hat dich gleich 10, 15, 20 Kilo der Bench gekostet?
Ja, aber das war effektiv, weil ich noch einen Tag vorher, Freitagmittag, noch 85 Kilo schwer war. Und dann hat es mal noch ein heißes Bad, 15 Minuten abtrocknen, nochmal 15 Minuten abtrocknen gegeben und nichts mehr essen, nichts mehr trinken. Das ist dann noch ein bisschen Wasser
zu suchen. Was heisst 15 Minuten abtröchnen, nochmal 15 Minuten abtröchnen?
Machst ein sehr heißes Bad, gehst 15 Minuten rein, gehst raus, tust dir den Schweiß abtröchnen, bleibst nochmal schon 5 Minuten in diesem heißen Raum, gehst nochmal baden, machst das nochmal, da verlierst du etwa 1 bis 1,5 Kilo. Also eine Sauna grundsätzlich. Ja. Habe ich aber keine.
Krass, ja. Ja, spannend. Ich finde dich einer der spannendsten Lifter, Powerlifting in der Schweiz aktuell. Ich denke, du hast noch massivst Potenzial, weil du hast ja jetzt eigentlich müssen Wettkämpfe machen, völlig unterernährt, oder? In der 83 Kilo Klasse. Und ich nehme an, wenn du jetzt ein bisschen höher gehst, du weißt offenbar, wie du noch ein bisschen Muskel auf deinem Frame packst. Und da jedes Gramm Muskel, habe ich das Gefühl, gibt er mehr total. Also ich denke, da hast du schon noch ein Potenzial.
Ja, ich bin gespannt, wie das kommt. Freue mich drauf.
Und wenn ich bis in 3 Jahren noch lifte, dann sieht man sich vielleicht in der Super Heavyweight.
Ja.
Scheiße, wenn du jetzt schon fast 300 Kilo ziehst, wie wäre das dann? Hey? Wobei eben Deadlift leidet vielleicht darunter, aber
genau.
Vielleicht könntest du einfach 350 Kilo squatten.
Aber das ist wirklich jetzt mit Abnehmen, wie mein Deadlift profitiert hat mit Abnehmen, das ist abartig. Alles andere ist schlechter geworden und der Deadlift ist besser geworden.
Ich habe das gerade letzte mit dem Silvano besprochen. Du hast relativ locker aus dem Training raus und einfach einen 300er gezogen. Okay, ist Deadlift bar gewesen, aber einfach so aus dem Training raus überhaupt nicht peakt und überhaupt nicht irgendwie vorbereitet, ja.
Ja, und vorher massivste Problem gehabt, am schwersten Körpergewicht 300 überhaupt auszulocken. Es war nicht möglich gewesen, mit dieser Masse ein Gewicht anständig auszulocken.
Krass.
Es war nicht möglich gewesen. Es war einfach bei mir wahrscheinlich zu viel Gewicht auf dem Frame drauf gewesen.
Ja, 150 ist natürlich schon viel. Aber du zeigst ja damit, dass du hast relativ in kurzer Zeit viel Gewicht können abwerfen und bist jetzt nicht komplett eingebrochen, sondern bist eigentlich noch gut dabei geblieben, finde ich.
Ja.
Gut. Danke vielmals, Raffi. Ausser, wenn noch etwas loswerden willst, dann wäre das jetzt die Gelegenheit.
Nein, alles gut. Ich top. Danke euch für die Einladung.
Ja, gern. Wir beobachten dich weiter und hoffen, wir sehen dann auch den einen oder anderen gute Lift an den nächsten Meisterschaften.
Das wird sicher geben.